Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza. Mein Name ist Hannes Wagner, Guest Relations Manager dieses tollen Podcasts. Heute treffen im Bistro zwei Food-Experten ein, die in der Restaurant- und Catering-Szene erfahren sind wie wenig andere. Durch die internationalen Stationen ihrer gastronomischen Reise wird ein enormes Fachwissen in die Branche eingebracht und damit Einfluss auf die Essgewohnheiten genommen. Ricky Sawat nimmt im Bistro Platz, Geschäftsführer und Gesellschafter des preisgekrönten Seven Swans in Frankfurt, dem ersten veganen Sternerestaurant weltweit und unter anderem Preisträger des Nachhaltigkeitskonzepts des Jahres. Willkommen, Ricky.
Hi, vielen Dank.
Und Arndt-Rune Thumas begrüßen wir herzlich, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark in Deutschland, einem der führenden internationalen Full-Service-Caterer mit zahlreichen prämierten Food- und HR-Konzepten. Hallo Arndt.
Hallo Hannes, hi.
Wie immer beginnen wir mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir beginnen mit dir, Ricky. Schnitzel oder Salat? Spontan.
Spontan weder noch.
Okay. Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Terrarium oder Aquarium?
Aquarium.
Streaming oder Plattenspieler?
Oh, das ist eine Fangfrage. Streaming.
DFB-Elf oder Eintracht?
Eintracht.
Berge oder Meer?
Meer.
Blumen oder Schokolade?
Blumen.
Punkrock oder Heavy Metal?
Punkrock.
Oh, sehr gut.
Schließe mich da an, ja.
Sehr gut. Ricky, du hast das erste vegane Sternrestaurant weltweit, bist aber selbst kein Veganer. Was ist deine Philosophie?
Privat oder im Restaurant?
Wie du möchtest.
Ich war von Anfang an, boah, da muss ich das, das ist direkt eine Frage, da könnten wir 3 Stunden füllen. Unfassbar schwierig. Also ich habe mich bewusst mit diesem Restaurant entschieden, diesen Weg einzugehen. Immer im Vordergrund der Punkt Nachhaltigkeit. An allererster Stelle ist das Topic schlechthin. Denn nur darum geht's auch in Zukunft. Das ist vorausschauend und wir reden hier nicht von Nachhaltigkeit. Ich nehme die Plastiksträume raus. Ja, klar, zählt auch so. Aber umstrukturieren komplett. Andere Denkweise, anders angehen. Das Kochen, wie wir das vielleicht, du hast auch gelernt hast, das funktioniert nicht mehr. Ressourcenschonend. Für mich gab's nur vegane Küche. Wir haben ja vegetarisch dann angefangen. Nach einem Jahr schon gedacht, wow, was machen wir hier eigentlich? Ne? 80% kochen wir schon vegan. Und die paar tierischen Produkte, die wir damit reinballern, sind Sahne, Eier, Milch. Und meistens nur im Dessert-Bakery-Segment. Und dann haben wir uns einen Tag zusammengesetzt und haben gesagt, nee, komm, let's do it. Ab morgen. Kurz und knackig. Zwiebeln mit dem Rauchen aufhören. Einfach machen. Von einem Tag auf den nächsten. Umstrukturieren. Dann, klar, fällt man erstmal auf die Schnauze, weil man nicht weiß, wie geht das eigentlich? Weil die Gedanken macht man sich vorher nicht. Und dann einfach machen. Einfach machen. Nicht immer nachdenken, nicht immer planen und rumeiern, sondern einfach machen. Und das war dann irgendwie so die ersten Monate unfassbar schwer, unfassbar anstrengend. Die Rezensionen haben für sich gesprochen. Aber es war mir egal, weil ich direkt von Anfang an, wir reden davon vor 4 Jahre, da hat noch keiner über Veganismus geredet. Schon gar nicht in Frankfurt. Da gab's uns als vegetarisches Restaurant mit 3, 4 Gästen Samstagabend. Der Laden war tot, komplett vor der Wand schon gefahren. Deswegen eigentlich, wir hatten noch nichts zu verlieren. Und dann kann man sagen, okay, man geht jetzt noch einen Schritt weiter und versaut's komplett. Oder aber die Leute checken's. Durchhaltevermögen ist auch so ein Ding. Hat ja keiner mehr. Oder das Risiko geht auch heutzutage keiner mehr ein. Was Neues, was anderes zu wagen. Aber da war ich immer schon Freund von. Immer, ich mag das nicht, dieses Copy-Paste, was wir heute in der Gesellschaft haben. Social Media, ja, swipen, oh, das sieht toll aus, das mache ich auch. Da geht's ja weniger noch um Geschmack heutzutage. Das ist immer so visuelle Einflüsse, die ganz große Rolle spielen, bei den Kollegen auch. Und da habe ich mich schon immer abgegrenzt. Das war mir immer Bums, was die anderen gemacht haben.
Teil des Konzepts ist ja auch zum Beispiel, wir finden ja bei euch keine Menükarte oder Speisekarte zum Beispiel im Internet oder ähnliches, um mich vorher zu informieren. Das ist ja auch so ein Punkt, worauf man sich bei euch einlassen muss.
Ich rede mal von Gästeerziehung, die jetzt, also die fast abgeschlossen ist. Da haben wir echt 3 Jahre investiert. Nee, das ist kein Zufall. Das ist alles Konzept. Ich gehe da immer in mich rein und wie gehe ich essen? Ich gehe grundsätzlich, ich bin ein sehr angenehmer Gast, sehr einfacher. Ich bin kein Nervgast, sage ich jetzt mal. Ich setze mich hin, will essen, trinken und die sollen das machen, weil die haben sich doch was dabei gedacht. Warum gehe ich essen und will erstmal die Weinkarte? Wofür? Die haben eine Weinbegleitung, dann macht's euch. Ihr habt euch monatelang darauf vorbereitet, dann schenkt die Weine aus, die ihr euch dazu gedacht habt. Und das ist beim Essen genauso. Warum gehe ich da hin? Ah, ich habe aber Allergie und kann ich anstatt dem Sellerie das haben? Alles schön und gut, ja, Allergien kann man nichts gegen tun. Ja. Ich bin auch hochgradig auf Tomate allergisch. Ich habe noch nie in einem Restaurant gesagt, ich möchte keine Tomaten. Wenn der Koch in der Küche sich bei einem Gericht Gedanken gemacht hat, und das hat er, dann hat die Tomate einen ganz wichtigen Part in diesem Gericht. Ich rede jetzt, ja, ne, klar, jetzt im Salätchen, im Apfelweinwirtschaft jetzt nicht, aber wenn ich irgendwo eine Menüfolge habe. Mhm. Und wenn ich dann hingehe und sage, lass die Tomaten weg, dann ist das bei ihm vielleicht, dann ist das Punkt eins ein unwohles Gefühl. Ich weiß, wie das ist. Und es hat vielleicht, ist das nicht mehr so stimmig und hat vielleicht nicht mehr so einen Sinn. Ich finde mal, ein Teller ist eine Ausschüttung des Herzens des Koches. Es ist wie so eine Geschichte, die er mit jedem Teller erzählt. Und wenn du dir da 3 Jahre der Kindheit rausreißt, jetzt so eine Brücke, die Tomate, dann ist das nicht mehr seine Story. Und deswegen weiß ich, okay, in 2 Wochen habe ich einen Ausschlag des Todes an meiner Hand, aber das ist mir egal, ich will das schmecken. Ich liebe Tomaten, aber ich darf sie eigentlich nicht essen. Aber trotzdem mache ich's. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen ein Menü, schreiben es nirgendwo mehr hin, weil wenn, sobald du es hinschreibst, heißt es, oh, Rotkohl mag ich gar nicht, oh Gott, oh, das hasse ich überall, das Pilze, oh, so wabbelig und so. Sondern kommen sie bei mir hin, wissen nicht, was kommt, dann, oh, hier gibt's Pilze. So, ja, probieren sie es einfach, essen sie es einfach. Wir machen das schon ein paar Jahre, ja, wir kennen es ein bisschen aus. Und dann, also ich habe das täglich eigentlich, wo dann die Gäste sagen, eigentlich mag ich das gar nicht, aber das war ja heute gar nicht mal so schlecht. Wo ich dann denke, so, ja, ne, das sind ja auch nicht einfach Pilze in der Pfanne, sondern wir haben uns dabei was gedacht. Mhm. Und das hat mich schon immer genervt und so umgehen wir das. Wir machen ein Menü, klatschen das dahin. Es gibt nur das, es ist eigentlich Bankett. Ich habe noch nie so einfach in Sachen Ablauf, Prozess gekocht, gearbeitet. Das heißt, wir können den Fokus auf andere Dinge setzen. Und das ist unfassbar cool zu sehen, wie sich das bei uns auch entwickelt hat. Und ja, Gästeerziehung, ganz großes Thema. Da fängt's bei Essen an, hört bei der Polsterung der Stühle auf, Tische, Tischdecken, Blumen im Allgemeinen, ne? Also psychische Faktoren im Gastraum, ganz, ganz großes Thema bei mir. Haptik der Teller, das ist riesengroß, das Segment. Und da habe ich mich überall mit auseinandergesetzt. Und jetzt kann ich sagen, das ist ein Gastraum, wo ich gerne essen gehen wollen würde. Was die anderen darüber denken, ist mir eigentlich Bums. Aber ich saß noch nie da selber, aber ich würde da gerne sitzen. Weil es einfach nicht mehr dieses traditionelle, ausgelutschte Sterne-Ding ist, so wo du nicht weißt, wie du sitzen sollst, welches Besteck zuerst, welches Gläschen, sondern du setzt dich hin, fühlst dich wohl, denkst, du bist zu Hause. Sagen immer alle, ja, Wohnzimmer-Flair, aber wo hast du das? Und bei uns ist es echt so, es ist laut, oben hörst du das Klimpern in der Küche, da fühle ich mich wohl und nur so kann ich auch abliefern, wenn ich merke, dass die Gäste das auch feiern.
Spannender Ansatz, ja?
Ja, absolut. Also ich meine, wir sind ja auch aus einer anderen Gastronomiewelt und in einer anderen Gastronomiewelt in Anführungszeichen unterwegs. Nicht überall, aber gerade dieses Thema Wohlfühlcharakter holt uns natürlich auch immer mehr ein. Da arbeiten wir auch schon wirklich sehr, sehr lange dran, so von diesem Kantinentouch wegzukommen, der seinerzeit, ich sag mal, das ging ja immer darum, bis zur Decken gefließte Räume zu haben, die mehr aussahen wie so ein altes Schwimmbad, wo ein paar Edelstahlbehälter waren und da wurde was rausgeschöpft. Das hatte sicherlich alles auch mal seine Zeit. Also ich sag mal, der klassische Henkelmann, das war super, als das damals rausgekommen ist in den 50er, 60er Jahren. Aber natürlich ist es jetzt weitaus mehr und das muss einfach. Wir schaffen es natürlich nicht, bei diesen Mengen an Leuten, die wir haben, immer den kompletten Wohnzimmercharakter hinzubekommen. Aber das ist natürlich auch unser Ansatz, da zu sagen, hey, es geht mehr, es geht nicht einzig und allein um die Nahrungsaufnahme, sondern das ist tatsächlich, Leute müssen sich wohlfühlen, weil dann agieren die untereinander auch ganz anders. Und das ist dann auch die Erfahrung daraus, die wir natürlich haben, dass wir dann der Ort sind, wo auch gerade im ganzen, in der Geschäftswelt informelle Meetings stattfinden. Es wird ja 80-90% über die Arbeit gesprochen in unserem Umfeld, in dem wir unterwegs sind. Und wenn wir es schaffen, dass man sich auch noch wohlfühlt dabei, dann ist das natürlich eine Umgebung, die auch höchst produktiv sein kann. Ne?
Und der Punkt Erziehung der Gäste?
Oh, das ist ein Riesenthema bei uns. Ne? Weil wir versuchen ja wirklich, das mit allen Mitteln zu vermeiden, dass wir tatsächlich die Erzieher sind, weil wir sind halt nicht komplett selbstbestimmt. Ich bin halt nicht in der glücklichen Lage wie Ricky, dass mir das egal sein kann, was andere sagen darüber, weil wir sind natürlich in diesem ganzen Umfeld, in der Betriebsgastronomie, wenn wir das nur alleine nehmen, wo wir unterwegs sind, da sind natürlich viele Stakeholder drin, ja, da sind die Kunden, da sind Arbeitnehmervertretungen mit dabei und sehr, sehr produktiv auch, das will ich auch gar nicht verteufeln, aber wir sind eben nicht selbstbestimmt, dass ich sagen kann, so Freunde, ab heute gibt es nur noch das und das und das, weil das ist höchstgradig nachhaltig, das ist höchstgradig gesund vielleicht auch, das wird nicht funktionieren. Also das ist auch unsere Lehre aus diesen vergangenen Veggie-Days und sowas, die also aufdoktriniert worden sind und wo wirklich bestimmt wurde, ab sofort ist jeder Dienstag Veggie-Tag. Das funktioniert halt auch nicht. Das ist unsere Erfahrung. Das ist natürlich, dass unsere Gäste auch immer was ganz anderes natürlich mit der Kantine, Betriebsrestaurant, Betriebsgastronomie, was ganz anderes verbinden, kulturell auch.
Ist halt auch der Unterschied, ich kann mir meine Gäste auf irgendeiner Weise aussuchen. Hm. Das kannst du nicht.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Aber das Schöne,
noch nicht.
Aber das Schöne ist ja auch, und wir hatten das ja eingangs so im Vorgespräch auch, weil ist ja das Thema, du hast ja auch weniger Gäste. Das ist so ganz, das ist wirklich klasse, weil dann ist das natürlich toll. Und auch da nochmal. Das, und ich weiß auch, wie du das meinst. Das ist ja das Schöne auch, dass ich zumindest glaube zu wissen, wie du das auch meinst und die Gäste zu erziehen und alles. Es gab lange, lange, lange Jahre tatsächlich nichts, was neu, was anders gewesen ist. Es war immer wieder ein Aufwärmen von bereits Vorhandenem, was ein bisschen gepimpt worden ist. Auf einmal war es wieder die traditionelle deutsche Küche, dann war es wieder die französische Küche, dann war das ein Mix aus, keine Ahnung, allen möglichen Nationen dieser Welt, die man so auf dem Teller erhalten kann. Dann hieß es Fusion, dann hieß es, ach, was weiß ich alles. Dann hat man irgendwelche Molekularbasteleien getrieben, weil einfach am Ende des Tages nichts Neues eingefallen ist. Und ich hatte ja tatsächlich vor ein paar Jahren so dieses vegetarische Erlebnis mit dem René Mathieu in Luxemburg eben auch, wo ich das vorher auch nicht gewusst habe, dass es, da ging es um ein rein vegetarisches Menü, 9-Gänge-Menü und das war so herausragend, so herausfordernd auch, weil man nochmal aus der Historie heraus auch mal versucht habe, was ist das eigentlich alles, was ich da esse, das rauszukristallisieren. Und das war so für mich auch so der Beginn, wirklich zu verstehen, da kommt etwas. Und als so die ersten veganen Geschichten auch gekommen sind und diese Produkte auf einmal auch da waren, die für uns ja auch komplett neu waren, das ist schon spannend, das muss man einfach sagen. Und diese Möglichkeiten, die das einfach auch bietet. Und erst recht, wie du schon sagst, zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema vielleicht auch einfach mal bewusster ernähren. Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, ich kannte halt den Sonntagsbraten. Das ist so. Mhm. Und heute geht halt gar nichts mehr ohne Fleisch gefühlt. Ne? Und das, ich glaube, wenn wir das ein bisschen schaffen, gemeinsam auch schaffen, tatsächlich so ein bisschen da Änderung voranzutreiben, das kann uns allen nur helfen.
Jetzt ist das ja bei dir recht konsequent. Du hast jetzt gesagt, kannst du die Gäste aussuchen?
Also sagen wir mal so, es verirrt sich keiner mehr. Ja. Dabei ist die Wartezeit für die Gäste zu lange, dass sie sich nicht mit uns auseinandersetzen müssen. Es war tatsächlich so am Anfang, wo wir noch nicht so krass ausgelastet waren, hat es immer so einmal die Woche so einen Querschläger drin, der dann völlig perplex war, dass es hier vegan ist und wann denn das Steak kommt oder Gäste, die eine Wurst aus der Tasche ziehen und dann mal reinbeißen, wenn die Frau auf Toilette ist und so weiter. Alles erlebt schon. Ich habe die krassesten Stories und ich werde auch irgendwann safe, wenn der Ofen aus ist, werde ich ein Buch nur über Situationen in diesem Restaurant schreiben. Das Ding ist randvoll, weil es so absurd auch teilweise ist. Aber die Leute habe ich nicht mehr und möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte Gäste, die sich damit befassen, die die Punkt eins sich klar darauf einlassen, dass es nur Gemüse gibt, ja, aber sich damit befassen und auch so ein bisschen an die Zukunft denken und auch selber irgendwo gucken, wo geht die Reise hin und was ist eigentlich möglich. Da bei uns geht's ja weder darum, irgendwie die Leute zu belehren in dem Sinne, also Gästeerziehung, ja, in dem Sinne, wir wollen nur noch eine bestimmte Zielgruppe bei uns haben, die es wertzuschätzen wissen, die es verstehen, was wir da machen.
Ich habe auch gelesen, weil wir gerade kurz bei Anekdoten waren, wo eine Wurst aus der Tasche gezogen wurde und so weiter. Ich habe auch gelesen, dass gab es mal so einen ITler, der irgendwie eure System gehackt hat.
Ja, weil ich werde auch oft gefragt, ja, wie ist das denn mit Stammgästen? Ja. Ein Stammgast kommt bei uns einmal im Jahr, wenn er es schafft. Also mit der Reservierungslage. Und da war mal ein Dude, der hat's aber nicht, also clever an sich schon, aber nicht so richtig clever, denn er ist in der Saison 3-4 Mal gekommen, wo wir eigentlich dieselben Produkte haben und wenig da umswitchen. Wir haben auch das unfassbare Glück, dass wir eigentlich rein theoretisch ein Menü kochen könnten, das ganze Jahr, das wird keiner merken. Wahnsinn, und ja. Er ist halt irgendwie so in 3 Monaten irgendwie so 4-5 Mal gekommen, also übertrieben. Und irgendwann, er hat sich auch nie bemerkbar gemacht. Ja, irgendwann haben wir es halt gemerkt, so krass, dann guckst du halt ins System und dann siehst du das Ding, 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 Ding. Und beim letzten Mal, wo er da war, jetzt ist es auch langsam gut, ne? So, wie oft willst du noch kommen, so weiß ich mal. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme da aus der Branche und so. Und da gibt's irgendwie so, ich erkenne mich da nicht aus, ich bin raus aus dem Alter. Und dann hat er da irgendwie so ein Bot geschrieben, sobald ein Tisch frei ist, der dann sich automatisch so reindings und dann ist er drin. Ja, aber auch, das ist schon verrückt, dass er es überhaupt hingekriegt hat, weil, also auch, wir haben so eine Art WhatsApp-Gruppe, wo wenn Stornierungen drin sind, schreiben wir das da rein. So sehr, sehr spontane Gäste, ne? Das ist 2 Stunden vor Beginn. Okay. Und dann schreiben wir das da rein und dann melden die sich in Sekunden, tack, und dann ist der Tisch schon wieder weg. Also die Gruppe ist jetzt randvoll, sind jetzt bei 1250 Leuten. Das ist schon crazy. Das ist absurd auch. Also ich denke da nicht viel drüber nach. Sollte ich auch nicht, weil irgendwie ist das bescheuert.
Aber es ist trotzdem eine lustige Geschichte und irgendwie ja auch eine Auszeichnung, finde ich, dass jemand extra was programmiert hat, ja. um überhaupt mehrfach zu kommen und so weiter.
Das habe ich damals auch gemacht, um eine PlayStation 5 zu bekommen. Da gab es so verschiedene so Apps, wo du dann eine Benachrichtigung bekommen hast, wo die im Angebot ist und dann kannst du ganz schnell zugreifen. Ja, okay. Aber das hat nicht funktioniert, ich war zu langsam.
Ja. Vielleicht mal die generelle Frage, die vielleicht aufkommt für Hörer oder Personen, die sich nicht so gut auskennen mit veganer Küche. Ist es denn aufwendiger, vegan zu kochen, als sozusagen klassisch, nenne ich das jetzt mal?
Also ich sag mal, wenn ich über unseren Bereich nachdenke, definitiv. Definitiv und vor allen Dingen die größte Herausforderung, und das wird Ricky wahrscheinlich auch viel besser wissen als ich auch an der Stelle, aber bei unseren Leuten ist tatsächlich die Riesenherausforderung, es kann erstmal von Haus aus keiner, ne? Also weil es ist, man geht auf einmal mit Produkten komplett anders um, man verarbeitet die Dinge anders, als man es gewohnt ist, als man es mal gelernt hat, als man es vielleicht auch schon seit 20, seit 30, seit 40 Jahren auch macht. Das macht es auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite auch extrem herausfordernd. Und bei uns war da relativ schnell klar, wir brauchen da auch professionelle Hilfe und haben uns tatsächlich auch vegane Köche, also auch aus den eigenen Reihen gesucht, aber auch natürlich von denen, die zum Teil auch Restaurants betreiben in Deutschland, die unsere Leute auch ein bisschen schulen und mit auf die Reise nehmen, weil das haben wir einfach gemerkt, das funktioniert sonst nicht. Ne? Also und das ist, ob vegan oder nicht vegan, am Ende entscheidet der Geschmack des Essens. Und wenn das einfach auch nicht schmeckt, dann dazu vielleicht auch noch schlecht aussieht, dann bin ich wieder in dem Punkt, wo ich sofort eine Ablehnung habe. Und dann habe ich verschiedene Stakeholder wieder im Nacken sitzen, die dann sagen, ja, also das funktioniert gar nicht. Obwohl wir das ja eigentlich auch so als unsere Verantwortung mit sehen, das voranzutreiben. Ne? Aber ich denke, Ricky, das wirst du auch gut erlebt haben, oder?
Das ist ein Thema, was auch viele unterschätzen. Da geht's weder um was, auf was für ein Niveau du kochst. Das Problem ist halt, dass du die Kunden hast, und das finde ich so bemerkenswert, weil, was ich gerade meinte, du kannst dir die Gäste nicht aussuchen. Also er muss ja so viele Kategorien abdecken, dass die Leute da happy rausgehen. Und bei mir, die kommen ja um bei mir zu essen, weil sie wissen, was bei mir abgeht. Das ist eine ganz andere Basis. Die Umstellung war erstmal schwierig für uns persönlich selber, weil man muss halt, du hast natürlich auch einen gewissen Druck mit einem Stern, du stellst das Konzept um und du musst es ja wieder halten. Weil wenn du umstellst und den Stern verlierst, dann kannst du direkt dicht machen, da geht gar nichts mehr. Und das war schon mal die erste Hürde so. Wir schießen uns ja so elendig selber ins Knie, also mehr geht ja auch gar nicht mehr. Ne? Das heißt, durch die Regionalität sind wir schon endlos eingegrenzt. Da reden wir von Kaffee, Schokolade, Zitrusfrüchte, Säfte, Exoten im Allgemeinen, Gewürze. Wir arbeiten ja auch ohne Gewürze. Das heißt, wir haben eigentlich nichts das, was eigentlich der Gast in der heutigen Sternewelt erwartet oder verlangt auch. Also da reden wir von Hummer, Kaviar, Schokolade, Wagyu, Das sind so die Sachen, so, was mache ich eigentlich? So, eigentlich haben wir so ein Körbchen mit ein bisschen Gemüse und machen da was draus. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt diesen Job gelernt habe. Aus wenig oder unscheinbar minderwertigen Produkten, also minderwertig nicht, weil sie schlecht sind, sondern vielleicht nicht so viel Wert haben für uns in der heutigen Gesellschaft. Weil eine Karotte landet in einem Süppchen oder im Ansatz eine Soße, sonst nicht. Also sonst hat sie keinen Stellenwert mehr. Das wieder sexy zu gestalten, dass die Leute dann auch in der Lage sind, 200 Euro dafür zu zahlen, ist auch absurd. Ja? Dass ich eigentlich Gemüse nur in meiner Küche habe, die jeder im Supermarkt für eine Handvoll Geld sich besorgen kann. Aber ne, das so zu bekochen, dass man da rausgeht und sagt, boah, ich hatte die rote Beete noch nie so in meinem Leben, den Lauch von mir aus, keine Ahnung, den Sellerie, Karotte. Das ist krass. Da denke ich halt oft drüber nach. So wie mache ich aus unscheinbarem Gemüse eigentlich ein Sternemenü? Und das war für uns erstmal sauschwierig, indem wir auf alles verzichtet haben und gesagt haben, wir machen ein straightes, saisonales, nachhaltiges Konzept. Und nachhaltig funktioniert nur so, indem man auf all das verzichtet, was mit dem Dampfer rüberkommt. Und dazu gehört halt auch der ganze Kram, den ich gerade aufgezählt habe. Und nur so ist es für mich ein grünes Restaurant, grundsätzlich. So klar, ich kann vegan kochen, hol mir aber die Avocados, die Limetten, die Ersatz-Soja-Nummer-Palette. Ist für mich aber nicht nachhaltig. Ne? Ist halt eben so ein rundes Paket, was wir irgendwie so jetzt generiert haben, was für mich logisch ist, zukunftsweisend und auch unfassbar viel Spaß macht. Und ich bin halt auch unfassbar dankbar, dass es angenommen wird. Hätte ich nicht erwartet, tatsächlich nicht.
Ja, und sicherlich auch, und das ist natürlich auch das Spannende zum Thema vielleicht noch Gäste aussuchen, wir haben halt auch immer die gleichen. Das ist halt, du hast halt jeden Tag die gleichen Leute, die gleichen Gäste, die zu uns hinkommen und jeden Tag auch mit einer Erwartungshaltung reinkommen, auch zu uns. Und das ist natürlich ein super Vorteil, wenn du sagst, hey, bin ja über ausgebucht, kann da entspannter sein, weil wenn der Gast das nächste Mal kommt, der kommt dann einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, dann ist das schon etwas anderes, auch vom Erlebnischarakter natürlich her. Ne? Und ich bin völlig bei dir, das wirklich so durchzuziehen und wirklich zu sagen, auch diesen komplett Nachhaltigkeitsansatz dahinter zu sehen. Das ist klasse und das muss auch noch stärker kommen. Und da sind wir ja auch beim Thema Saisonalität, Regionalität, also diese klassischen Themen im Winter Erdbeeren irgendwo zu kaufen oder so. Das hat ja Ausmaße angenommen, wo man Gott sei Dank so ein bisschen, zumindest ist es bei uns so wirklich mehr und mehr, dass auch das Gefühl bekommt, es ist rückläufig. Gäste auch eher mal bereit sind zu akzeptieren, dass es eine Kohlsaison auch gibt, in dem es halt, da gibt es halt Kohl, das ist halt auch so, weil der ist frisch da. Und natürlich, und das ist auch ein großes Thema für uns immer wieder, das sind Hunderttausende von Menschen, die wir jeden Tag verpflegen. Das ist natürlich auch, wir brauchen ja Mengen. Diese Mengen, die wir benötigen, das wird manchmal ein bisschen zu kurz gedacht. Und naja, wir können ja hier nebenan zum Bauern gehen und da die Kartoffeln holen. Das ist dann ganz witzig, wenn ich dann auch mal jemandem erkläre, wie viel Tonnen wir für einen Kunden alleine und für einen unserer Restaurants aufwenden. Dann erschrecken die sich auf einmal und sagen, oh, ja, das wird ja wohl nicht produzieren können. Mhm. Und sagen, genau, das ist es. Aber wenn wir es gemeinsam in der Gastronomie schaffen, so ein Umdenken schon mal anzustoßen, dass Leute das natürlich auch ein bisschen in ihrer Freizeit mit einfließen lassen und nicht sagen, okay, sie gehen zu dir zum Essen für 200 Euro und kriegen ein tolles Sternemenü, was ganz schrill, schräg, wie auch immer ist, für sie, weil es ein Erlebnis ist. und damit ist vergessen und am nächsten Tag hole ich mir wieder die Bockwurst oder die Rindswurst, sondern auch sagen, lass uns mal gucken, vielleicht können wir doch, holen wir uns nicht am nächsten Tag jetzt die Wurst, sondern vielleicht essen wir dann doch nochmal einen anderen Tag auch nochmal nur Gemüse oder auch regionale Produkte auch. Und das versuchen wir ja auch in unserem Ansatz, dass wir wirklich sagen, da sind wir wieder beim Belehren, sondern einfach so dieses Nachdenken vielleicht auch irgendwo anzuregen und dafür dann auch zu werben, dass man das einfach auch mit nach Hause nimmt, weil es einfach gut tun kann.
Ihr baut im Taunus an, richtig?
Mhm, Bad Homburg.
Alles, was ihr im Taunus anbaut, nur das nutzt ihr oder habt ihr noch andere Zulieferer? Boah,
also die Hauptcharaktere sind mir wichtig, dass wir die anbauen. Alles Weitere, also so viel kannst du nicht anbauen, so viele Obstbäume und Beerensträucher kannst du gar nicht haben. Also ich sage immer, 80% sammeln wir in der Natur. Also wir sprechen hier von, für uns Exoten, Kiefernzapfen, Fichtensprossen, Lärche, Schlehe, Schwarzdorn, Blüten, Akazieholunder. Wir wissen, welche Saison was wo hat und gehen halt los. Wir kennen unsere Region und das ist halt unfassbar wertvoll. Das ist das, was ich meinen Köchen vermittle. Was wächst eigentlich da draußen? Also brauchen wir den schwarzen Pfeffer? Nee, wir gehen los nach Offenbach, gehen an einen Bach und sammeln da den Wasserpfeffer. Wenn er den trocken ist, hat er denselben Effekt. Ist für Umme, du musst ihn nur trocknen. So, und das ist Know-how, das ist endlos wertvoll für mich zu wissen, wo hat was seine Saison und wo wächst was in was für Mengen. Es ist aber mehr Aufwand. Das heißt, wir sind März, April, Mai mehr draußen wie in der Küche, weil es einfach viel zu tun gibt, weil das Zeug gepflückt werden muss, gerade für die Winterkarte. Jetzt haben wir ein bisschen an Lagersachen, so 3-4 Sachen, mehr nicht. Das heißt, wie generiere ich ein 12-Gänge-Menü, damit Leute am Ende da mit 190 Euro rausgehen und sagen, ja, Uschi, was hatten wir denn jetzt heute? Bisschen haben wir auf ein paar Ästen rumgeknabbert. So, und man muss natürlich auch was kochen, wo die Leute rausgehen und wow, das war's wert und das hat Spaß gemacht. Mein Horizont wurde erweitert. Und das ist den Druck, den haben wir von Anfang an. Das ist halt unfassbar krass. Das unterschätzen viele. Und ich finde auch die Entwicklung in der deutschen Gastronomie unfassbar erschreckend. Ein Stückchen Fisch, was schon filetiert kommt, zu portionieren, einzuvakuumieren, tauchen zu baden für 20 Minuten, von links und rechts mit Butter anzubraten, Dose Kaviar eine links aufdrehen, eine Nocke drauf klatschen, bisschen Beurre Blanc, die vielleicht noch selbst gekocht wurde, und dafür 3 Sterne einkassieren. Das ist für mich, hat nichts mit Handwerk zu tun. Das hat nichts mit Handwerk zu tun. Ich fand schon mal die Idee schön, aus etwas zu generieren, ob es jetzt ein Tischler ist, der du bringst einen Baumstamm hin und der macht dir einen unfassbar geilen Tisch daraus. Mhm. Der Gedanke alleine, ne, du, oh, hier eine 400 alte morsche Ulme, kannst du daraus einen Tisch machen? Sondern fängt der da an mit Schleifpapier, arbeitet da Stunden rein und am Ende hast du einen richtig geilen Tisch. Und so ist es bei Kochen auch. Wenn ich aber irgendwo essen gehe und sehe, da ist ein Püree mit einem Scheibchen rohen Fleisch drauf, flambiert vielleicht noch, und ein Süßchen dazu und eine Nocke Kaviar drauf, dann sieht das vielleicht adrett aus. Purismus, Minimalismus ist, finde ich, in eine ganz falsche Richtung gegangen. Produktverliebtheit auf den Teller zu bringen, hat nichts damit zu tun, ein Tier von der roten Liste zu catchen, den aufzuschneiden und kurz anzuflambieren und auf den Teller zu legen. Das hat nichts mit Kochen zu tun. Du lässt die Produkte für sich sprechen, aber nicht deine Kochskills. Wofür zahlst du am Ende? Für die Produkte oder zahlst du dafür, dass ein Koch da 12 Stunden gestanden hat und Dinge geschnitzt hat und die Möhre 50 Mal in die Hand genommen hat? So, das finde ich viel, viel anspruchsvoller und viel, viel schöner. Aber um den Geschmack zu generieren und das ist so viel Aufwand. Also ich bin auch so dankbar dafür, dass ich 15 Jahre die klassische Nummer auch gekocht habe, weil ich darf das heutzutage sagen, weil sonst würde es heißen, ja, der überhebliche vegane Schnösel da draußen. Ich darf das sagen, weil ich weiß, was für ein Arbeitspensum das ist in der klassischen Küche. Das ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was wir heute machen. Wir eiern da von morgens bis abends um am Ende eine Soße. Die Soßen kochen Stunden, Tage teilweise. Du musst halt auch überlegen, ohne Knochen, ohne Parieren, ohne tierisches Fett, Protein, wie kriegst du denn eine saftige, schmelzige, intensive Soße hin? Ne? Das ist krass, es braucht einfach 5-mal so lange. Und natürlich auch das Know-how am Ende des Tages. Aber es ist auch alles bei uns Learning by Doing.
Das heißt also, Also wie muss ich mir das vorstellen? Nochmal so diese Menüplanung oder diese Vorplanung, wann beginnt die ungefähr? Oder geht ihr erstmal los, guckt, was es sozusagen gibt und oder so, weiß ich meine?
Genau so.
Okay.
Oft so dann jetzt aktuell irgendwie, keine Ahnung, dann annonciere ich die Gerichte und dann sage ich hier 2 Jahre fermentierte, 2 Jahre fermentiertes Hickhack-Zeugs und dann sagen die, wie jetzt? Also Moment, das muss ich jetzt mal verstehen. Das heißt, vor 2 Jahren haben sie sich überlegt, dieses Gericht zu servieren. Nein, eben nicht. So, wir machen das einfach. Das ist so, wir haben ja den Luxus. Wir können, wenn morgen keine Karöttchen mehr auf dem Feld sind, können wir sagen, ja, dann lassen wir das halt weg. Dann nehmen wir das nächste. So, wir switchen halt um. Das ist jetzt hier nicht Prozesse. Wir setzen uns an den Tisch, probieren in der Küche 3 Monate aus und Schwachsinn. Entweder du kannst kochen oder du kannst es nicht. Dann setzt es auch von einem Tag auf den nächsten um. So, wir machen das alle beruflich, ja. Wenn ich das immer höre, dass die Leute sich da brainstorming, der Tisch voll mit Papers und eine Skizzen und an der Wand und so ein Hickhack, also come on, bitte. Das ist wie wenn der Banker zu Hause erst nochmal 3 Tage das kleine 1x1 lernen muss. So, das passiert alles, das ist stumpfe Theorie, die im Kopf stattfindet. So, man setzt sich zu Hause hin, man hat das eingeweckt, man hat 3-4 Listen, was habe ich frisches Material, was habe ich eingewecktes, was habe ich fermentiertes und dann ist es hier einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein Kombinieren, wie so ein Puzzle. Mhm. Und dann kombinierst du im Kopf, du weißt auch nach einer gewissen Art von Zeit, was funktioniert zusammen kulinarisch, welche Nuancen interessant sind. Du musst dir halt selber so ein bisschen Druck selber machen, zu sagen, ich will mich nicht wiederholen. Das mache ich, seitdem ich da bin. Ich würde niemals ein Gericht wieder auf die Karte setzen, was ich schon mal gemacht habe. Da treffen wir uns eigentlich ziemlich gut. Aber den Druck mache ich mir selber. Den hat er von seinen Gästen, aber den habe ich bei mir selbst. So dass du auch nicht stehen bleibst. Und das ist auch ganz wichtig, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern weiter die Risiken eingehen und weiter dich selber pushen, weil sonst motiviert dich keiner. So, ich habe ja sonst niemanden, der sagt, Ricky, jetzt muss man, ne, drück mal ein bisschen mehr. Das mache ich selber. Das mache ich auch nur für mich. Ich will niemandem was beweisen oder so, sondern ich mache das für mich, weil ich nicht stehen bleibe. Ich will mich auch weiterentwickeln.
Wie ist das in der Betriebsgastronomie?
Tatsächlich nicht ganz so freigeistig. Das ist tatsächlich so. Es ist immer eine riesen Erwartungshaltung natürlich auch in der Betriebsgastronomie an uns. Also wirklich in der klassischen Betriebsgastronomie. Es gibt diese Klassiker, die immer nicht fehlen dürfen. Ich meine, diese Diskussion über irgendwelche Currywürste, die dann schon durch Deutschland gegangen sind, die dann irgendwann mal vegan wurden. Also ja, das ist unser Tagesgeschäft tatsächlich so. Ne? Die gibt es überall. Die sind regional auch sehr unterschiedlich. Was dem einen sein Leberkäse ist, ist dem anderen, wie gesagt, seine Currywurst oder auch sein halbes Hähnchen dergleichen. Also insofern sind wir sicherlich schon weitaus eingeschränkter, was das angeht, können nicht ganz so freigeistig sein, versuchen aber tatsächlich auch immer, unseren Köchen und auch den Küchenchefs wirklich auch mitgeben zu können, macht mal, weil wir haben keinen zentralen Speisenplan. Da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, dass wir so etwas machen, weil das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist nun mal, du musst deine Gäste ein bisschen kennen, du musst vielleicht auch deine Message rüberbringen und auch tatsächlich das, was du auch vielleicht kannst oder auch nicht kannst, eben passend rüberbringen. Aber nichtsdestotrotz geben wir unseren Leuten immer die mögliche Freiheit, die sie benötigen, um Dinge auch mal auszuprobieren, anders zu machen. Und da geht auch manchmal was echt tierisch schief. Das ist dann auch so. Das gehört auch dazu. Das muss man auch ganz klar sagen. Solange wir es aber immer schaffen, noch diese Erwartungshaltung irgendwie auch zu erfüllen, sind wir da eigentlich gut aufgestellt. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir in der Regel halt sehr, sehr viele Gerichte gleichzeitig anbieten und somit unsere Kolleginnen und Kollegen draußen eher die Möglichkeit haben, das auch ein bisschen zu steuern, dass sie genau wissen, gut, pass auf, das eine, das ist so das Must-Have, das ist so, das muss ich da haben und jetzt habe ich aber hier noch Platz für die Kür und in der Kür kann ich auch mal was ausprobieren. Ja, und und ob das jetzt vegan ist, das stellen wir halt auch fest, wenn wir so ein Veganuary zum Beispiel nehmen oder so, wo das nochmal ganz bewusst gepusht ist, da merkt man dann auch, wie viele da sich auch einlassen drauf, auch Bock drauf haben, das zu machen. Aber natürlich haben wir auch in der Zeit unsere Klassiker, weil ansonsten den Kolleginnen und Kollegen oftmals dann sonst auch mal der Kopf abgerissen wird im übertragenen Sinne. Ne? Aber wie gesagt, also die letzte Freiheit ist natürlich bei uns längst nicht so gegeben. Und deswegen ist ja dieser Ansatz, ich finde ja diesen Ansatz auch so irre, wirklich zu sagen, gut, wir gehen jetzt rein und wir machen. Das ist toll. Und ich meine, wie findest du denn da dein Team? Oder wie lange ist dein Team dabei? Weil die müssen sich ja auch drauf einlassen und richtig Bock da drauf haben. Ne?
Ist mit das Schwierigste tatsächlich. Ja. Punkt eins, die Gegebenheiten, die wir da haben. Das heißt, dieses schmale Haus, die Treppen, die man steigen muss, das Kühlhaus, was im dritten Stock ist, die Küche, die im fünften Stock ist, der Humor, der Musikgeschmack, 10 Quadratmeter Küche, du berührst dich, du kommst nicht drum rum. Es sind sehr viele Faktoren, die da reinspielen, die es halt unfassbar schwierig machen, da ein Team zu finden. Ich habe jetzt Sinadine, meine Sous-Chefin, die ist ungelernt, die ist eine Quereinsteigerin, die ist jetzt seit 3 Jahren bei mir. Die hat sich krass entwickelt. Die Leo ist jetzt seit 1 Jahr da, sie verlässt uns aber auch schon wieder. Der Andi ist jetzt 6 Monate da, der verlässt uns auch schon wieder. Die Zeiten von, da kannst du noch so viel machen, Work-Life-Balance und den ganzen anderen Kram. Ey, wir machen nur noch 4-Tage-Woche, aber es reicht immer noch nicht. Wir zahlen schon übertrieben gut. Trinkgeld ist unfassbar hoch angesetzt. Also ich weiß nicht, was wir noch machen. Also Weihnachtsfeier, Sommerfeier. Wir gehen auf Veranstaltungen zusammen. Ich mach so viel. Also ich habe selber kein Leben mehr, weil ich immer denke, so, ich muss alles für meine Mitarbeiter aufopfern in meiner Freizeit. Aber es reicht alles nicht mehr. Die Leute sind so, das ist auch wieder so ein Social-Media-Ding, die denken, die haben eine Küche nach 6 Monaten schon gelesen, einen Küchenchef schon verstanden nach 6 Monaten. Das ist komplett absurd. Bis du überhaupt die Prozesse in einem Restaurant verstehst oder die Gedankengänge eines Küchenchefs, brauchst du mindestens, und das übertreibe ich nicht, 2 Jahre. Um überhaupt zu verstehen, wie geht der Dinge an. Wenn ich jetzt nur eine Wintersaison da war und dann schon wieder einen Schuh mache, also ich bin da der Letzte, der irgendwie Steine in den Weg legt. Ich sage, okay, du hast dich entschieden, respektiere ich und ciao. Ich bin da mittlerweile super abgebrüht, weil in den 6 Jahren habe ich locker schon 100 Leute dadurch geschleust. Weiß nicht, dann Winterzeit, da ist auch in unserer Küche ist sehr, sehr grau. So, es gibt nichts, was wir draußen gemacht haben. Es gibt eigentlich nur Gläsern aufgemacht, zack, angerichtet, Fermente, eingewecktes Zeug. Auch so vom Geschmacklich sehr, ich sag mal, eindimensional. Also, um es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Die eigentliche geile Zeit, und wo du unfassbar viel mitnimmst bei uns im Restaurant und sau viel lernst in sehr kurzer Zeit, ist halt vom Frühling bis frühen Sommer. Und das verstehen die schon nicht. Und dann denke ich mir, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, hey, du musst hier bleiben, bitte bleib hier. Das Coolste kommt erst noch. Dann denke ich mir so, du hast dich entschieden, dann zieh ab. So, da bin ich eiskalt, weil ich denke so, wie respektlos kann man sein, 6 Monate hier rumzueiern. Also wenn er das hört, ist er eh schon weg. Kleiner Spaß. Ich bin da sehr cool mit allen. Mir tut's irgendwie an der Seele weh. Und ich finde es irgendwie respektlos, mir gegenüber zu denken, dass man nach 6 Monaten den Küchenchef verstanden hat und was er sich dabei gedacht hat. Das ist, aber das ist so die junge Generation. Die denken so, ah, das reicht mir. Am besten auch irgendwie was runtergeschrieben, so ein paar Rezepte oder ein paar Kombinationen und ich kenne die Küche. Dann kann ich weitergehen und mache mich selbstständig mit einem veganen Restaurant. Auch da habe ich so viele Anfragen. Praktikanten ist unfassbar krass. Sau viele international, die halt irgendwie für 2-3 Wochen zu mir kommen wollen, Praktikum, ne? Weil sie selber irgendwie da was Veganes, so ein veganes Café haben und so. Ne? Was erhoffen die sich? Dass sie zu mir kommen, das sehen und sagen, sie können es genauso umsetzen? Ey, ich habe 5 Jahre dafür gebraucht, dass wir da sind, wo wir sind. Das komplett.
Aber hat sich die Einstellung der Leute, die...
Ja, da kann ich sofort abhaken, ja. Mhm. Das Engagement, die Passion, auch der Grundgedanke. Ich verlange gar nicht mehr heutzutage, dass die Leute für sehr wenig Gehalt sehr viele Stunden arbeiten. Das ist gar nicht das Thema, aber die Einstellung hatte ich früher. Ich habe Restaurants ausgewählt, weil ich wusste, ich kann da unfassbar viel lernen. Ob es jetzt persönlich ist, im Erwachsenwerden, da geht es gar nicht um die Skills von Kochen, sondern das Prägung im Allgemeinen. Ich bin mit 18 schon ins Ausland und war auf mich alleine gestellt. Wer macht das heutzutage noch? Die eiern aber bis Ende 20 im Studium in der Uni rum und bis sie dann wissen, was will ich eigentlich? Eigentlich weiß ich immer noch nicht. Wie viele Bewerbungen ich kriege mit Ende 20, die sich dann überlegen, eine Kochausbildung zu machen. Dann sage ich, Schätzchen, vergiss es. Mit Ende 20 ist deine Blütezeit schon vorbei, um in der Küche zu bestehen. Auffassungsvermögen, Standhaftigkeit. Ja? Also meine Blüte war ganz klar von 18 bis 25, dann ging es rapide bergab, da bin ich ganz ehrlich. Und das ist so, So, die denken, oh, wir kochen damit ein bisschen Gemüse und das nervt mich auch, ne? Und das ist auch so ein Bild, was grundsätzlich die Gesellschaft hat, ne? So, da gibt's Sojaschnitzel, Sojabratwürstchen und ein bisschen Salätchen, Rohkosteria-Style. Das ist eine andere Nummer. Und das ist auch eine wahre Geschichte. Ich habe Sous-Chefs aus 3 Sternen oder 2 Sternen bei mir stehen gehabt, die geweint haben, weil sie damit überfordert waren, was sie getan haben. Und das war jetzt nicht wirklich viel. So, das habe ich alles erlebt. Und deswegen weiß ich einfach, ich selber krieg's gar nicht mehr mit, weil ich denke, okay, ey, nächstes Jahr müssen wir wieder eine Schippe drauflegen. Sowieso, wir müssen ja grundsätzlich immer eine Schippe drauflegen, wie alle anderen. So, und ich krieg's selber nicht mit. Ich verlange das von meinem Personal und ich will das auch. Aber wenn dann einer kommt und da zusammenbricht, weil er da irgendwelche, keine Ahnung, Sachen machen muss, dann denke ich mir so, okay, ist das wirklich so anspruchsvoll? Also, man reflektiert das gar nicht mehr, so was man macht. Aber es ist der eigene Anspruch. Und den Biss zu bestehen, das durchzuziehen, den hat keiner mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal jemanden im Team hatte, der die Passion hatte. Der die Passion hatte, so wie ich sie damals oder immer noch habe, dem Job gegenüber. Und da rede ich jetzt nicht von, okay, es ist mein Laden, so, natürlich musst du die Passion noch haben. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer noch Spaß, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen, aufzustehen, zu sagen, boah, jetzt geht's auf die Arbeit und oh, gar keinen Bock, so, dann brauche ich kein Koch werden. So, wenn du dich für den Beruf Koch entscheidest, und das ist bei dir im Team genauso, ja. Dann weißt du einfach, dass du am scheiß Feiertag arbeiten musst, Himmelherrgott. Das ändert sich auch nicht. Und das können wir uns schon gar nicht mehr erlauben. Das können wir uns schon gar nicht mehr erlauben, weil Weihnachten ist dicht, Silvester ist dicht, jeder kann Urlaub nehmen, wann er will. So, aber die Einstellung, die musst du irgendwie mitbringen, so, dass es okay ist, bis spät in die Nacht zu arbeiten. Aber es findest du nicht mehr. Es ist unfassbar schade, weil solche Leute brauchst bald wieder ganz dringend. Weil sonst geht's alles vor die Hunde. Ich sag's, wie es ist.
Absolut. Also ich finde auch, also wir verlieren ja auch wahnsinnig viel an Kultur, ne? Also das ist, man sieht das so an diesem Restaurantsterben, diese klassischen Landgasthöfe und so, die das so seit 3, 4 Generationen oder 5 Generationen und so machen, wo auch gar keine Nachfolge mehr ist, weil die alle keinen Bock mehr darauf haben und auch wirklich, wie du schon sagst, die Passion auch gar nicht haben, zu sagen, hey, ich muss am Feiertag arbeiten, ich muss abends arbeiten, ich muss halt ein bisschen anders damit umgehen. Und da geht so unfassbar viel verloren, dass das alles so zusammen Einheitsbrei in Anführungszeichen verkommt, was total schade ist, weil wir haben auch in Deutschland, tolle Sachen, tolle Produkte, wir haben tolle Gerichte, wir haben eine tolle unterschiedliche Küche von Nord bis Süd, die immer wieder spannend ist und wo man gar nicht so weit schauen muss und sich auf einmal freut, wenn man, ich habe eingangs gesagt, dass ich mich total gefreut habe, gestern mit Kollegen, die eine ganz tolle Roulade gemacht haben. Das ist ein super Gericht, das kriege ich in Frankreich nicht in dieser Art und Weise und kriege das auch nicht in Singapur in dieser Art und Weise, sondern das war ein sehr, sehr deutsches Gericht, ein bisschen aufgehübscht, aber am Ende des Tages war das ein ganz klassisches, altdeutsches Gericht, wo ich gesagt habe, Mensch, da hat sich doch einer einen Kopf gemacht. Der hat den Grund, warum der das gemacht hat. Und der hat sich auch total gefreut, dass ich halt gesagt habe, hey, das ist doch toll. Ich will hier auch nicht den Hummer hochkant und will da nicht irgendwie so etwas, sondern ich freue mich darüber, wenn ich sehe, das hat tatsächlich was mit Handwerk zu tun, weil ich bin da gestrickt wie du auch. Ich bin bekennender Heimwerker, weil ich einfach das auch liebe, wenn Dinge fertig sind und auch an dem Kochen, so wo ich immer so das Gefühl habe, das ist irgendwann fertig auch und du hast wirklich ein komplett erledigtes Produkt. Jetzt in meinem derzeitigen Job ist es natürlich eher schwierig, weil ich bin nie fertig und das geht dir nicht anders an der Stelle auch. Du bist nicht fertig und deswegen ja wahrscheinlich das sehr zum Leidwesen meiner Frau, die Heimwerker-Tätigkeit, die ich dann da immer ausüben muss. Dann musst du so schmunzeln, als du den Tischler erwähnt hast.
Aber habt ihr dann einen Lösungsvorschlag für die Situation? Wie kann sich das ändern, dass wieder mehr Leute mit Passion kommen? Liegt es vielleicht daran, dass man mehr aufklären muss, vielleicht über den Beruf oder Ähnliches?
Wir haben uns ganz klar selber die Finger verbrannt in den letzten 10 Jahren. Wir haben ausgebeutet, zähle ich mich auch dazu, ausgebeutet, in dem Sinne wenig fürs Personal gemacht, wenig drüber nachgedacht, erwartet, dass das getan wird, verrichtet wird, ohne da wirklich auf die Leute vielleicht einzugehen. Auch der zwischenmenschliche Part vielleicht auch gefehlt hat oft. das kann es jetzt nicht so schnell wieder alles irgendwie, ne, zurückholen. Das Corona war halt unfassbar schmerzhaft für uns alle in Sachen Verlust am Personal, die sich umorientiert haben. Da kenne ich so viele. Ich kenne mehr Leute, die eine Reißleine gezogen haben, wie die gesagt haben, ich gehe jetzt wieder zurück in die Gastro nach Corona. Aber auch das finde ich so unüberdacht. Also als Ausrede zu sagen, so, naja, wenn das jetzt nochmal passiert, das wird nie wieder passieren, so in den Ausmaßen. Never ever. Aber so eine Reißleine zu ziehen, 10 Jahre Berufserfahrung über Bord zu werfen und dann jetzt irgendwo im Verkauf in einem Büro zu sitzen, also mich würde das nach weniger Zeit so unglücklich machen und so nerven. Und da kann jeder erzählen, was er will, das wird jedem genauso gehen. Oder da irgendeinen Knüppel in der Straßenbahn zu drücken, gibt's auch einige. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß aber auch nicht, will man solche Leute zurückholen, die sowieso nicht dran glauben? Eher nicht. Wir müssen überlegen, wie wir Nachwuchs bekommen. Und da fängt's auch schon an, da können wir sehr weit ausholen, vegane Ausbildung zum Beispiel, sie zu gewähren. Ich bilde nicht mehr aus, Stand jetzt, weil ich nicht einsehe, also die Bewerbung, die ich bekomme, sind fertig studierte Menschen, meistens, die schon ein bisschen im Leben stehen, auch die würden nur Sinn machen für mich, die dann... Ja, von den 2 Jahren, worauf sie verkürzt haben, davon 6 Monate in Fisch- und Fleischbetrieb müssen. Minus Schule, das heißt, ich habe mal ein halbes Jahr was von dem Jungen oder von dem Mädel, kann ich lassen. Also lohnt sich nicht für mich. Und deswegen, ich habe mal einen Typen von der IHK da gehabt und da haben wir ein bisschen drüber geredet. Das ist so altbacken, alles das System.
Ja,
Müssen wir anfangen, das lukrativer machen. Und mehr schauen, was haben wir denn für Ausbildungsbetriebe? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jeden Betrieb irgendwie so die Freiheiten zu geben, auszubilden. Man sollte da schon gucken, okay, wie zeitgemäß ist das da? Was vermitteln die? Früher hat meine Chefin auch immer gesagt, das meiste lernst du in der Schule. Das ist Schwachsinn, das ist komplett andersrum. Das meiste oder die Grundbasis lernst du im Betrieb. Die Schule ist da so nebenbei. Und das ist ein unfassbar großes Thema. Aber wie macht man das lukrativ war für die junge Generation? Das ist so utopisch. Ich glaube, das Thema Koch oder im Grundsatz Handwerk. Ja. Handwerk ist für die neue Generation, wie mache ich ein 15-Sekunden-Video, um das auf TikTok hochzuladen?
Genau, ich bin völlig bei dir. Also man muss dieses ganze Thema Ausbildung auf ein ganz anderes Level auch einfach heben. Und da müssen die richtigen Leute auch an Tisch und aus diesem altbackenen, traditionellen Denken auch sicherlich raus. Wir erleben das ja auch. Wir haben ja jetzt schon vor einigen Jahren mit diesem Thema auch Küchenhilfen zur Kochausbildung auch zu bringen und so, weil das war nämlich spannend, weil du auch gerade deine Sous-Chefin erwähnt hast, die als Quereinsteigerin da ist. Also auch da diese Möglichkeiten, Leuten zu eröffnen, auch wirklich zu sagen, hey, das ist ein toller Beruf. Du hast, ich meine, die Möglichkeiten immer noch, die man in dem Beruf, in der Gastronomie hat, das ist ja unfassbar, ob du jetzt im Sternebereich unterwegs bist und irgendwann auch mal für dich entscheidest, ich will jetzt vielleicht nicht mal abends und nicht mal feiertags arbeiten und alle und kommt dann zu uns, der ja zu den sehr klassischen Geschäftszeiten auch offen hat. Ich meine, wir haben ja da auch immer von gezehrt, ne? Wir haben ja dann auch immer die tollen Leute dann, die praktisch auch im anderen Markt, an dem Restaurant, Public-Restaurant-Markt zur Verfügung standen, gerne dann auch genommen, weil dann hat's Leute, die das auch zu schätzen wissen, dann an der Stelle, dass es vielleicht nicht mehr so ist, wie es mal früher gewesen ist. Ich musste gerade dann denken, meiner ersten Woche als Kochausbildung habe ich 15,5 Stunden jeden Tag gearbeitet und habe das brav in meinem Berichtsheft geschrieben und der Küchenchef sagt gleich, naja, das brauchst du nicht, da guckt so und so keiner rein und so. Das habe ich dann auch relativ schnell verstanden, warum ich das nicht sollte. Also von daher, das kennen alle, die da rauskommen. Wir haben da wirklich viel, viel verkehrt gemacht, aber das haben andere Branchen und andere Berufe sicherlich auch. Ich glaube einfach, man muss offener werden. Ganz anders Ausbildungsbetriebe, die müssen andere Voraussetzungen erfüllen, Ausbilder auch, ein bisschen aus diesem Klassischen raus. Und da hilft es nicht, den jungen Koch noch irgendwie oder den Hering und irgendwie unter das Kopfkissen zu legen und alles. Es ist super, wenn wir noch auch traditionelle Dinge natürlich mit drin haben. Man muss die aktuellen, moderneren Dinge, die ja auch die neuen Traditionellen sein werden, auch mit einbringen können und es einfacher machen für alle Beteiligten. Ich bin völlig bei. Es ist ein Bürokratie-Irrsinn, den wir da aufziehen, bis wir wirklich jemanden haben, der dann einen Brief in der Hand hat, der ihm bescheinigt, dass er jetzt ein super Koch ist. Und ja, das ist halt dann schon schwierig auch. Ne? Dann kommt so jemand ins wahre Leben an und wundert sich dann auf einmal, wie das wahre Leben danach aussieht, nach seiner Ausbildung oder nach ihrer Ausbildung. Und dann sitzt er in der Straßenbahn. Das ist dann das Nächste, was passiert. Ne? Und das ist halt ein bisschen, und fährt die dann lieber, weil er dann sagt, nee, also das wahre Leben ist dann doch nicht so toll. Ne?
Und ich glaube auch, wir sprechen immer von Koch. Also das assoziiert ja immer, das muss ein Mann sein.
Nein.
Man sagt ja immer null, so, der Koch und so weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen und vielleicht auch, dass es da Beispiele dafür gibt, dass sehr wohl auch Frauen manchmal auch besseren Köchinnen sind. Ja.
Deswegen hat er ja eine Sous-Chefin, ne?
Genau. Sieht's aus. Ich habe jetzt, wie gesagt, der Andi ist jetzt seit 6 Monaten da. Davor habe ich ein Team gehabt, nur aus Frauen. Weil ich ganz stark der Meinung bin, dass Frauen tatsächlich, also in dem Konzept, wie ich das war, besser passen. Ich finde tatsächlich, dass Frauen die besseren Köchinnen sind. Feingefühl auf der Zunge, Nuancen rauszuschmecken, Mann in der Küche ist immer so protzig, finde ich. Immer so üppig und Gänsestopfleber, Butter und die peitsche halt immer raus, was berechtigt ist in manchen Küchen. Aber bei uns halt nicht. Ich sag selber von meiner Küche, ohne das jetzt abwertend zu sagen, dass sie sehr feminin ist, sehr feinfühlig, sehr schön ausbalanciert, sehr leicht auch. Und ich finde, da muss man auch vom Gedanken her ganz anders rangehen. Und ich finde, dass Frauen in der Küche anders vom Kopf her rangehen an alles. Von der Organisation, vom Ablauf, Zeitmanagement, finde ich irgendwie interessanter. Und ich habe echt viele Leute bei mir in der Küche gesehen und irgendwann habe ich gedacht, so okay. Männer sind da tatsächlich sehr zimperlich. Wenn du Kritik äußerst, sind sie eingeschnappt, protzig und das ist halt irgendwie. Frauen sind da anders, die nehmen es ganz anders auf, verarbeiten das auch anders, nehmen es, was nicht so gut ist, aber nehmen es oft nach Hause und denken drüber nach und setzen es um. Und Männer sind da oft eher engstirnig und sagen, nein, das war der bessere Weg. So, und ich lasse mir nichts sagen. Und das ist halt bei Frauen anders. Deswegen, ich mag das lieber, mit Frauen zu arbeiten tatsächlich.
Dann setzen wir hier mal einen Punkt und lassen das mal so stehen. Interessantes Gespräch. Also wir haben viel gelernt über die vegane Küche und auch um Konzepte wie das Seven Swans, was wir hier an dieser Stelle mal sehr empfehlen können. Lange Wartezeit, aber wir kriegen vielleicht den Kontakt von dem IT-Crack und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller.
Hätte ich auch gerne.
Bis hin zu tatsächlich dem grundsätzlichen Fachkräftemangel, und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge oder Episode auch nochmal viel dafür geleistet haben, dass wir Leute mit Passion für die Gastronomie gewinnen, egal in welchem Beruf auch. Es muss nicht der Koch oder die Köchin am Ende sein, es kann auch die Servicekraft sein und so weiter. Und es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten, gerade auch in vielleicht kleinen Betrieben im Vergleich zu Aramark. Herzlichen Dank, Ricky, dass du da warst. Herzlichen Dank, Arndt. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Hannes.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!